Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Der Sommer hat nochmal Kraft geschöpft. Umso schöner für unseren Lyriksommer auch, wo wir uns heute einer speziellen Poesie widmen, nämlich Gedichten für Kinder. Wir hören davon, was sie ausmacht, wer sie schreibt, wie sich dieses Segment auf dem Buchmarkt verkauft. Und natürlich hören wir auch schöne Verse. Und jetzt ist unser Mann und Experte, unser Kollege für Lyrik im Studio, André Hatting, heute seinen Einsatz im Rahmen unseres Lyriksommers. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben für uns ein spezielles poetisches Feld besucht, André, nämlich Lyrikgedichte für Kinder. Wobei ich sofort an Kinderlieder denken musste, so Einschlafreime, Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu, gehört vielleicht auch dazu. Spricht man eigentlich davon wirklich als eigenem Genre? Gibt es typische Kinderlyrik?
Ja, es gibt sogar seit 2016 einen Preis für Kinderlyrik. Insofern ja, es gibt ein eigenes Genre, aber Sie haben natürlich völlig recht, die Grenzen sind fließend. Sie haben ein Lied zitiert, man könnte auch Abzählverse wie Ene Mene Mu und Raus bist du nehmen. Und da haben wir eigentlich auch schon ein Charakteristikum von Kinderlyrik, nämlich den Reim. Also ich habe wirklich geguckt bei den aktuellen Ausgaben, ich habe ein bisschen gewühlt in der Geschichte. Wenn es um Kinderlyrik geht, dann sind es immer gereimte Gedichte und es sind fast immer Gedichte, in denen Tiere vorkommen. Manchmal, wie zum Beispiel bei Mascha Kaleko, eine große Lyrikerin in der Weimarer Republik, kommt sogar beides zusammen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Das heißt, Ungereimtes über den Iltis ist von Mascha Kaleko. Ihr sagt, es reimt sich nichts auf Iltis. Ich sag, es reimt sich doch. Was gilt es? Ihr sagt, es reimt sich nichts auf Menschen. Na, Menschen. Wisst ihr, was falsche Reime machen, wenn sie sich ansehen? Nun, sie lachen. Also die Kombination von Reim, von Tier, das ist typisch für Kinderlyrik. Andererseits, das ist die zweite große Thematik, das sind die Nonsensgedichte. Also es gibt sehr viele Nonsensgedichte, das finden Sie schon bei Lessing und das geht hin bis in die Jetztzeit. Alberne Verse, komische Verse, groteske Verse, auch das finden Sie in diesem Bereich Kinderlyrik immer wieder.
Warum, André Hatting, ist das so, dass dieser Reim so zwingend ist? Also konkrete Poesie, surrealistische Prosa ist für Kinder nicht zu machen? Ich meine, man müsste sie vielleicht mal fragen, aber wahrscheinlich ist so der... Mein Kinderlied vorhin, ne? Ist der Punkt? Sie nicken schon so.
Ja, Herr Scholl, absolut. Man müsste Sie mal fragen. Also ich habe ja bei mir zu Hause ein Ansichtsexemplar, nämlich meine Tochter. Und ich habe mit ihr auch mal konkrete Poesie mir angehört. Es gibt ja tolle Aufnahmen von Ernst Jandl. Das fand die schon cool. Und wir wissen ja, Jandl mit seinen Sprechgedichten, diese Lautpoesie, der reimt eher selten. Ja, warum ist das so? Ich glaube, dass der Reim in Kinderhirn und nicht nur dort so funktioniert wie Leim. Ich merke, das reimt sich, das gehört irgendwie zusammen. Und wenn Sie sich Kinderzeichnungen anschauen, dann haben Sie ja zum Beispiel, wenn die Häuser malen, immer so ein Prototyp. Ne? Das ist immer ein Spitzdach, dann ist da so eine Ecke als Schornstein, da kommt Qualm raus und unten die Fenster haben immer so ein Kreuzchen. Als ob alle Häuser so aussehen würden. Und ich glaube, dass die Verlage und auch die Lyriker, die diese Lyrik schreiben, denken, naja, wir müssen auch als Prototyp des Gedichtes immer was Gereimtes nehmen, weil das die Kinder am ehesten verstehen. Der Unterschied Gedicht zu Prosa ist eben, es reimt sich. So. Und da gibt es natürlich Varianten. Es gibt diese kleinen lustigen Gedichte, wie ich sie vorgetragen habe, aber es gibt auch die große Ballade. Es gibt von Erich Mühsam zum Beispiel, der hat um die Jahrhundertwende 1904 eine ganz tolle, lange Ballade geschrieben über einen Elefanten aus Afrika, der in die große, weite Welt zieht, sich nachher in eine Giraffe verliebt und die beiden bekommen auch ein Kind. Also wie ich finde, eine ganz tolle Ballade gegen Rassismus und auch gegen diesen kolonialistischen Gedanken, der damals ja ganz groß war unter Wilhelm II, finde ich eine tolle Ballade. Und Sie finden das eigentlich bis in die Jetztzeit. Das ist sozusagen die zweite große Eigenart von Kinderlyrik. Da werden Geschichten erzählt in Reimform.
Das wäre mal wirklich neurowissenschaftlich wirklich interessant, das zu untersuchen. Also mich hat jetzt gerade so diese Metapher oder diese Analogie zum Haus frappiert, André Hatting. Also immer Spitzdach, genau, ein Kind malt keine Bauhausarchitektur.
Genau.
Und genauso will sie keinen Reim haben. Wie ist das eigentlich, wenn wir über Kinderlyrik reden, über welches Alter spricht man da genremäßig eigentlich? Von wann geht es los? Ja, von 3 bis 12 oder... Gibt es da überhaupt eine Zuweisung, eine sinnvolle?
Also die Verlage sind natürlich so klug und schreiben keine Altersbegrenzung drauf, so wie wir das bei Jugendliteratur dann natürlich haben. Ich persönlich würde sagen, wenn Sie so Lyrik auf so Abzählversniveau oder Kinderliedniveau haben. Natürlich, sobald ein Kind einigermaßen Sätze versteht, 3, 2, 3, kann man damit anfangen. Ich finde es immer sinnvoll, wenn die Kinder das auch lesen können, was da steht, um sozusagen auch die Versform zu erkennen, die Strophenform, denn dann haben sie das zweite Merkmal, was Lyrik eindeutig von Prosa unterscheidet. Das würde also bedeuten, ab Grundschule 6, 7 und nach oben, sie haben gesagt 12 Jahre, ich würde sagen, nach oben ist die Grenze offen, da können sie auch sagen 70 oder 80, denn warum sollte sich ein 80-Jähriger oder 70-Jähriger nicht auch über Nonsensverse von Robert Gernhardt oder Enzensberger amüsieren?
Absolut, natürlich.
Da würde ich einfach sagen, überschneidet sich das, also nach oben offen.
Wir sind jetzt schon so ins Marketing geklitten, André Hatting. Man kann sagen, diese Form, wie die Kinderlyrik sich so entwickelt hat, kommt bei den Kindern an. Aber man fragt sich ja auch, es sind die Eltern, die das kaufen. Sind es dann eher die Eltern, die sagen, oh, das finde ich schön und das möchte ich meinem Kind kaufen? Also ist so ein bisschen eine schwierige Gemengelage eigentlich, ne? Für einen Kinderbuchautor plus all seinen Verlag.
Ja, das sehe ich genauso. Also die Antwort muss natürlich lauten, ja, das sind die Eltern, die es gut finden und dann kaufen, weil die Kinder können sich das nicht kaufen. Und die Eltern, und das ist auch sehr löblich, sagen sich, ach, mein Kind hat jetzt viele Kinderbücher gelesen oder vorgelesen bekommen, wenn es jetzt noch nicht selber lesen kann. Jetzt versuchen wir es mal mit Lyrik und das finde ich auch schön. Wir haben zwar diesen Goethe-Balladen-Prototyp, als ob alle Lyrik vierhebiger Jambus und umarmender Reim und irgendwie so, ne, wir haben darüber schon gesprochen. Das ist so ein bisschen schade, aber generell ist das natürlich so, die Eltern kaufen diese Bücher und die Eltern müssen das gut finden. Und es ist so, die Eltern kaufen diese Bücher wenig. Also Kinderlyrik ist eine Nische in der Nische in der Nische.
Es sozusagen wie die Lyrik
sowieso
auch allgemein.
Es gibt aber durchaus Ausnahmen. Wenn ich jetzt sage Gryffalo, wird die eine oder andere sagen, ja natürlich, der Gryffalo. Also der Gryffalo ist ein Buch einer englischen Autorin gewesen oder ist ein Buch nach wie vor. Zeichnungen von Andreas Schäffler, einem deutschen Illustrator. Und das Ding hat sich 4 Millionen Mal verkauft.
Das ist ein Superstar, der Schäffler und die Donaldson. Ne?
Genau, Donaldson. Absolut. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, woran liegt das? Also mittlerweile haben sie auch Filme, sie haben Gryffalo-Tassen, T-Shirts. Also es ist eine wahnsinnige Merchandising-Welle, die da angerollt ist und es funktioniert. 4 Millionen Mal verkauft. Ich habe mich gefragt, woran liegt das? Und ich glaube, es liegt daran, dass viele Sachen zusammenkommen. Sie haben natürlich wieder die gereimte Ballade. Also ganz kurz, eine Maus geht durch den Wald, will gefressen werden von allen möglichen Tieren und die Maus denkt sich mal aus, ja, kannst du machen, aber ich habe hier eine Verabredung mit dem Gryffalo und du pass mal auf, wenn der, aber hat sie sich natürlich ausgedacht. Und ganz zum Schluss begegnet sie diesem Gryffalo wirklich und sieht auch genauso aus, wie die Maus ihn beschrieben hat. Und der Gryffalo sagt, hey, super, eine Maus, die fresse ich jetzt. Und dann sagt die Maus, Moment mal, wenn wir beide jetzt durch den Wald gehen, wirst du sehen, die haben alle Angst vor mir, vor der Maus. Weil der Gryffalo hinterherlatscht und dann die Schlange sagt, oh Gott. So. Also es ist, ich glaube, es funktioniert, weil es lustig ist, weil es einen Fabelcharakter hat. Die Kinder sind ja nicht doof. Die sagen sich, ach Mensch, die Maus, die ist aber clever, wie die es da eingefädelt hat. Und natürlich, weil es wunderbar gezeichnet ist.
Aber es ist die seltene Ausnahme, André Hatting, die Nische in der Nische. Sie haben sie ein bisschen ausgeleuchtet. Finden Sie das Angebot für Kinder ausreichend oder fehlt Ihnen da auch was?
Ja, da müssen wir natürlich bescheiden sein. Ich bin ja mal froh, dass überhaupt sowas wie Lyrik bei Kindern ankommt bzw. gelesen wird. Ich finde aber, das ist nach oben ausbaufähig. Und Sie haben ja vorhin surrealistische Lyrik oder konkrete Poesie selber angesprochen. Und es gibt ein tolles Beispiel für konkrete Poesie, nämlich den schon erwähnten Ernst Jandl. Das Gedicht Fünfter Sein, es ist so kurz, das kann ich vielleicht mal kurz vortragen, beziehungsweise in Ausschnitten. Also es beginnt Fünfter Sein, Tür auf, einer raus, einer rein, Vierter Sein. Tür auf, einer raus, einer rein, Dritter Sein und so weiter. Und dann heißt es Nächster Sein, Tür auf, einer raus, selber rein. Tag, Herr Doktor. Das ist das Gedicht. Sagt man sich, okay, kann ich irgendwie was mit anfangen? Und jetzt gibt es aber eine wunderbare Illustration dazu, erschienen bei Bels und Gellberg. Norman Junge hat das illustriert. Und da sehen wir in einem Wartezimmer 5 Spielzeuge. Also ein Teddybär, der hat eine Augenklappe. Ein Frosch, der hat einen kaputten Fuß. Eine kleine Puppe, der hat eine abgebrochene Nase. Und es geht immer die Tür auf. Und einer von denen geht rein. Die anderen blicken angstvoll. Oh, was ist da? Und ganz zum Schluss, wenn es heißt selber rein und Tag, Herr Doktor, dann sehen wir erst, wer da ist. Nämlich ein Puppendoktor, der diese verschiedenen Kuscheltiere und Spielzeuge repariert. Und das finde ich einen ganz, ganz tollen Zugang zu zeigen, was der Charme von konkreter Poesie ist, dieses Verknappte und dieses Überraschungselement am Ende und das dann so zu kombinieren, das ist ja eine Interpretation. Jandl schreibt ja nicht, dass es hier um Kuscheltiere geht. Und das finde ich gelungen und da könnte ich mir vorstellen, könnte man noch ein bisschen mehr von haben.
Sie haben vorhin mit Mascha Kalecko und ihrem hübschen Reim auf Menschen angefangen. Wie ging der nochmal?
Ja, Menschen, sagt sie dann.
Ja, Menschen.
Ja, Menschen, sagt sie, genau.
Kennen Sie den von Peter Rühmkopf, ist er eigentlich?
Ja, ja? Ja, kenne ich. Gottfried Menschen,
die,
ja.
Die einzigen Reime auf Menschen, das sind die Gottfried Menschen.
Ja, genau, so ist
Gut,
es.
Gut, da muss man allerdings ein bisschen größer sein, um den Witz zu kapieren. Schönen Dank, André Hatting, über Lyrik für Kinder. Schönen Dank auch für die schönen Beispiele.
Gerne.
Nun lernen wir den mexikanischen Schriftsteller Jorge Comensal hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur kennen. Vor 3 Jahren ist sein erster Roman Las Mutaciones erschienen, der sogleich in viele Sprachen, sogar ins Chinesische, übersetzt wurde. Und jetzt ist das Buch auch auf Deutsch herausgekommen. Verwandlungen heißt es. Und diese Verwandlungen sind auch tragisch, pathologisch gemeint. Es geht um die Veränderung, die die Krankheit Krebs körperlich und vor allem psychisch auslöst. Tobias Wenzel hat dieses Buch für uns gelesen und den Autor Jorge Comensal in Mexiko getroffen.
Jorge Comensal sitzt in einer Wohnung in Mexiko-Stadt und entschuldigt sich.
Ich spreche leider kein Deutsch. Ich kann nur Bach-Kantaten singen. Die liebe ich. Aber das war's dann auch schon mit meinem Deutsch.
Eine Bach-Kantate hat der mexikanische Autor in seinen Debütroman Verwandlungen eingebaut. Gesungen von Lorraine Hunt, die an Krebs starb. Alle Figuren im Roman haben direkt oder indirekt mit Krebs zu tun, mit dieser gnadenlosen Genmutation. Vor allem der Onkologe Joaquin, die Psychoanalytikerin Teresa, die Brustkrebs hatte und Krebspatienten psychologisch betreut, und Hauptfigur Ramon, der durch den Krebs seine Zunge verliert und nur noch schriftlich kommunizieren kann. Einige Familienmitglieder wenden sich nun von ihm ab und nutzen ihn aus. In Gedanken schüttet Ramon einem fluchenden Papagei sein Herz aus.
Scheißkerl! Ramon brach zum ersten Mal, seit der Tumor die Bühne betreten hatte, in Gelächter aus. Das mutierte Geräusch, das er ausstieß, ähnelte eher dem revierverteidigenden Knurren eines Seelöwen als einem menschlichen Ausdruck der Freude. Der Papagei antwortete: »Verarsch mich nicht!«
Ramon tauft den Papagei Benito nach Benito Juárez, für Ramon und Comensal der beste Präsident in der Geschichte Mexikos. Fragt sich, was Juárez, der seit fast 150 Jahren tot ist, wohl von Donald Trump hielte.
Juárez würde sich sicher von Trump genauso abgestoßen fühlen wie von den vielen grässlichen Juárez-Skulpturen in Mexiko.
Der feine Humor des heute 32 Jahre alten Comensal ist allgegenwärtig in seinem Roman. Und das, obwohl es um Krebs geht und die Geschichte in einem Land spielt, das von Gewalt und Korruption geprägt ist. Comensal blendet das nicht aus, weigert sich aber im Gegensatz zu vielen seiner Autorenkollegen, nur die Schattenseiten Mexikos zu zeigen.
In einer Stadt wie Mexico City muss man als Kranker Kämpfe mit dem Gesundheitssystem austragen, aber gleichzeitig macht man das humorvoll, ungezwungen, regelrecht entspannt. Mein Roman soll also diesen typisch mexikanischen Umgang mit dem Unglück widerspiegeln.
Wie verändern sich ein Mensch und sein Umfeld, wenn er Krebs bekommt und wie Ramon nicht mehr sprechen kann? Jorge Comensal, der seine Masterarbeit über den Verlust des Sprechvermögens geschrieben hat, scheint überhaupt eine Faszination für die Veränderung zu haben.
Es ist wohl eher meine Angst vor der Veränderung. Das Schreiben dieses Romans hat mich selbst verändert, weil ich mich so dieser Angst stellen musste. Bis dahin hatte ich die Illusion, dass ich, indem ich gesund und vorsichtig lebe, Katastrophen verhindern kann. Aber gegenüber einer erblich bedingten Genmutation sind wir machtlos. Ich musste erst einmal lernen, dass das zum Menschsein dazugehört. Aber auch, dass eine noch so schlimme Veränderung auch Glücksmomente anstoßen kann. Und eine Freundschaft wie die zwischen dem Papagei Benito und der Figur Ramon.
Augenzwinkernd, aber ohne sie zu verraten, zeichnet Comensal Figuren, die in ihrer eigenen Welt gefangen sind. Ramons Haushälterin in ihrer naiven Frömmigkeit, die Therapeutin Teresa im Vokabular der Psychoanalyse, der junge Eduardo in seiner Krankheitserregerphobie. Seit er als Kind Leukämie hatte, ekelt er sich vor Körperflüssigkeiten und lebt deshalb keusch. Nun studiert er, wie schon der Autor, spanische Literatur. Fragt sich, ob noch mehr Autobiografie in der Figur steckt und auch Jorge Comenzal unter Kussekel gelitten hat.
Noch nie. Ich hatte zwar schon einen Sauberkeitsfimmel, aber das hat mir nie die Lust genommen, jemanden zu küssen.
Aber, erzählt er noch, mit der Figur des Onkologen Joaquin teile er die Liebe für die Kantaten Bachs.
Der mexikanische Schriftsteller Jorge Comenzal und sein Roman Verwandlungen, jetzt auf Deutsch bei Rowohlt erschienen, übersetzt von Friederike von Kriegem.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da schauen wir uns heute das Romandebüt eines Autors an, der schon 57 Jahre alt ist, aber in einer anderen Kunst richtig berühmt ist, Matthias Brandt. Die Filme, die Auszeichnungen auch sind schwer zu überblicken. Seit einiger Zeit kennt man Matthias Brandt, aber nun auch als Autor. Vor 3 Jahren erschienen Erzählungen von ihm, jetzt also der erste Roman aus unserer Leseratraktion ist Wiebke Poromka. Im Studio Blackbird heißt das Buch. Ich musste sofort an den Beatles-Song denken. Richtige Spur?
Absolut die richtige Spur. Matthias Brandt nimmt uns in seinem Roman mit in die bundesrepublikanische Provinz der späten 1970er Jahre. Mit dieser etwas langweiligen, etwas bedrückenden, aber irgendwie auch ganz wohligen Einfamilienhaus-Idylle. Da, wo abends Leberwurst und Teewurstbrote serviert werden, mit Gewürzgurke natürlich. Und wo die Sportlehrer ihren verkappten Narzissmus so als sadistische Sportlehrer ausleben.
So einen hatte ich auch.
Oder mit so einer sozialdemokratischen Kumpeligkeit. Und wo die Jugendlichen, wie beispielsweise auch der Ich-Erzähler von Matthias Brandts Roman, sich über Musik definieren. Wo allmonatlich das Taschengeld in eine neue Schallplatte investiert wird. Oder wo noch so ein Blackbird-Bezug mit Amselfelder Wein das erste Besäufnis geplant wird.
Matthias Brandt ist Jahrgang 61, fast mein Jahrgang. Ich fühle mich gerade erinnert an meine, meinen Aufwuchs in der Provinz. Das hört sich jetzt, Wiebke Poromka, wie ja, die klassische Coming-of-Age im Dorfgeschichte an.
Man könnte es damit verwechseln, zumal der Roman auch sprachlich erstmal so daherzukommen scheint. Der setzt auf Mündlichkeit, der ist erzählt in der Sprache eines Jugendlichen. Aber dahinter verbirgt sich sehr viel mehr, denn es bricht eine Katastrophe ein in das Leben dieses Ich-Erzählers und das gleich zu Anfang des Buches. Sein bester Freund nämlich erkrankt an Krebs. Wir haben ja eben schon über ein Krebsbuch gehört. Der beste Freund kommt von einem Tag auf den anderen in ein Krankenhaus und ein Dreivierteljahr später wird dieser Junge sterben. Und der Ich-Erzähler, Morten heißt der, Motte wird er genannt, der steht dieser Situation und vor allen Dingen seinem eigenen Schmerz darüber ganz hilflos gegenüber. Der besucht den Freund zwar, aber eigentlich viel zu wenig, wie er selbst meint, und reagiert auf diese Situation erstmal und auch auf diese Unfähigkeit mit so einer Wut, mit so einer Unwirschheit. Und zugleich ist es ja im Leben auch ganz einfach so, der Alltag drumherum, der geht ja weiter. Und so verliebt sich dieser Morten zum ersten Mal in ein Mädchen vom Nachbargymnasium und da gibt es dann wirklich herrlich komische Szenen, wenn er sie zum Beispiel zum ersten Mal ins Kino einlädt und sie taucht dann da mit einem anderen Typen auf und er versteht das erstmal gar nicht, kauft ihm noch die Eintrittskarten, gibt den Eis aus und als er gerade so seine Hand rüberlegen will, merkt er, Mist, die knutscht schon mit dem anderen.
Aber dieser todkranke Kumpel, schwebt der sozusagen dann ja die ganze Zeit sozusagen unsichtbar über dem Text? Oder ist er das dramatische Zentrum, um den die Geschichte kreist, obwohl ja alle Protagonisten es umkreisen und eigentlich nicht ansprechen wollen? Stelle ich mir interessant vor.
Ja, genau. Man muss es so im Grunde vielleicht ein bisschen umdrehen. Es wird nicht um ihn gekreist, sondern der Erzähler vollführt ständig Ausweichbewegungen. Wie sehr er diesen Freund vermisst, was er da im Krankenhaus erlebt oder sieht oder auch noch so ein anderes Thema des Buches, wie leid ihm seine eigene Mutter tut, die gerade vom Vater verlassen wurde, wie beklemmend dieses halbleer geräumte Haus ist, das bringt er nicht über die Lippen und plaudert dann lieber über was anderes. Und das ist so ein Reflex, den Matthias Brandt da beschreibt, vielleicht auch ein Überlebensreflex, den wir natürlich alle kennen. Man muss Sachen ausblenden, man muss in andere Richtungen schauen, um dieses Unerträgliche, was ja perfiderweise zu so einem Leben dazugehört, um das ertragen zu können. Und deshalb ist eben Blackbird nicht ein bloßer Coming-of-Age-Roman, sondern der erzählt über was ganz viel Grundsätzlicheres, nämlich über diese Gleichzeitigkeit von Nebensächlichem und Existenziellem und darüber, wie wir unsere Sprachlosigkeit mit Gesprächigkeit überdecken. Und das mag in der Jugend oder auch, wenn man es jetzt gesellschaftlich sieht, in diesen Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg noch sehr viel perfektionierter gewesen sein, aber ich befürchte, wir beherrschen das immer noch ganz schön gut.
Das heißt, dass dieses Buch jetzt nicht nur eine Art westdeutsche 70er, 80er Jahre Sozialisation, Mittelstandswohlgefühl in der Provinzgeschichte ist. Und ich hätte jetzt gerade gesagt, es ist eigentlich vielfach variiert mittlerweile in der deutschen zeitgenössischen Literatur. Das heißt, Matthias Brandt reiht sich da nicht ein, sondern das ist origineller?
Ach, ich würde schon sagen, dass er, wenn man diese ganzen Typen anguckt, die da auftauchen, die Lehrer, die sich anschweigenden Eltern, der Nachbar mit dem Dackel und dem Jägerzaun oder der immer voll getrönte Dope-Verkäufer, gibt es ja in jeder Kleinstadt oder gab es. Matthias Brandt erfindet die literarische Provinz der 1970er, 1980er Jahre nicht neu. Das will er auch gar nicht. Aber man kann ihn durchaus in eine Tradition mit Autoren wie Andreas Mayer oder Gerhard Henschel stellen. Was aber wahnsinnig gut funktioniert in diesem Roman, das ist woran Romane oft scheitern, nämlich die Ich-Perspektive. Das ist so eine dieser kleinen Klippen, über die man oft stolpert, weil ja die Frage ist, warum sage ich jetzt, ich gehe eine Treppe runter, wenn ich eine Treppe runtergehe. Und Matthias Brandt schafft das durch so eine ganz direkte Mündlichkeit, in der er sich an den Leser adressiert, an die Leserin, ohne sich aber zu verkumpeln.
Nun kann man Wiebke Porobka gerade bei so Prominenten ja nie ganz absehen von diesem Status, den sie auf ihrem anderen Feld, also Matthias Brandt, beim Film, beim Fernsehen als Schauspieler genießen. Ist er wirklich ein Schriftsteller? So wie Sie erzählen, klingt das irgendwie richtig klasse, oder sagt man immer, na, ein Schauspieler, der ab und an ein Buch schreibt?
Das ist eine Frage, die man sich vor der Lektüre stellen kann. Während man liest, wird diese Frage total unerheblich und nebensächlich. Das ist wirklich ein ganz feinsinnig erzählter Roman, der Menschen ganz genau beobachtet, der ohne falsche Geste, ohne hohles Pathos erzählt. Knallkomisch, todtraurig, wirklich sehr empfehlenswert.
Blackbird, der neue Roman von Matthias Brandt. Jetzt erschienen mit 288 Seiten für 22 Euro. Wiebke Porobka hat uns das Buch vorgestellt. Besten Dank. Ihre Besprechung und alle bibliografischen Angaben, die stehen für Sie wie gewohnt im Netz auf unserer Lesartseite unter www.deutschlandfunkkultur.de. Und wir stellen uns jetzt mal wieder vor ein prominentes Buchregal. Das steht in der Wohnung von Wilhelm Schmidt, dem Philosophen und Bestsellerautor. Mit Büchern zur Lebenskunst ist er berühmt geworden. Unser Autor Christoph Möller hat Wilhelm Schmidt besucht.
Wo stehen wir hier?
Wir stehen am Fuße eines hohen Gebirges.
Ein Zentralmassiv aus Büchern. So sieht Wilhelm Schmidt die vom Boden bis unter die Decke reichende Regalwand in seinem Wohnzimmer in Berlin-Charlottenburg. Vor ein paar Jahren sind er und seine Frau hier eingezogen. Da hat der Philosoph sich diese Lese- und Denkecke eingerichtet.
So eine Ecke, in der ich verschwinden kann. Allein mit den Büchern oder mit der Zeitung, mit einem Tisch, an dem ich da sitze, in aller Seelenruhe, geschützt im Winkel. Vermutlich eine Reminiszenz an die Entwicklungsgeschichte der Menschheit, denn die Menschen haben ja mal in Höhlen gehaust und so bilde ich mit den Büchern sozusagen eine Höhle nach.
Also eine Höhle im Gebirge.
Eine Höhle im Gebirge, ganz genau. So ist das Regal dann auch aufgebaut, das folgt der Evolution oder genauer gesagt schon überhaupt mit der Entstehung des Kosmos. Sehen Sie hier ganz links unten, groß. Ja. Ein dicker Schinken von Alexander von Humboldt, sein wunderbares Buch Kosmos, das damit beginnt, dass er sich vorstellt, damals vor 200 Jahren, dass er sich vorstellt, aus dem Weltall heranzufliegen.
Während Humboldt von oben herabfliegt, arbeiten wir uns von unten durch das Büchergebirge. Auf naturwissenschaftliche Schriften zur Entstehung des Alls folgen Bücher zur Evolution.
Kaum hat die Evolution auf der Erde begonnen, sind auch schon die alten Griechen da.
Das geht aber schnell. Da haben Sie jetzt so ein paar Milliarden oder Millionen ausgelassen. Ne?
Ja.
Die Philosophen der griechischen Antike sind besonders wichtig für Wilhelm Schmid.
Die alten Griechen waren in der Philosophie mein bevorzugter Studiengegenstand. Sokrates, Platon, Heraklit, Epikur und so weiter. Und die besetzen hier schon mal gleich mehrere Regalmeter.
Die antiken Denker wurden für ihn zum Ausgangspunkt einer Philosophie der Lebenskunst, die seine eigene Arbeit prägt.
Ich habe mich mit dem befasst, was mich selber interessiert hat und was ich selber auch brauchte, Lebenskunst. Wie kann man leben unter modernen Bedingungen?
Das fragen sich viele Menschen. Und viele von ihnen suchen Antworten in den Büchern von Wilhelm Schmid. Bücher über Glück oder Gelassenheit, die zu Bestsellern wurden. Auch sie stehen hier im Regal. Aber noch sind wir nicht im 20. Jahrhundert angekommen.
Geht über in die römische Antike. Seneca, Epiktet. Da beginnt dann auch schon das Christentum.
Da vermischt sich also Marc Aurel mit der Bibel,
Plotin,
Augustinus,
theologische Literatur
und Petrarca,
Renaissance.
Umstandslos kommen wir zu den französischen Moralisten, zur Aufklärung.
Womit wir am oberen Ende des ersten Regals angelangt wären.
Und oben auf dem Gipfel wandern wir rüber auf einen anderen Gipfel, was im realen Gebirge schwierig ist.
Im Büchergebirge aber möglich. Auf dem Höhenkamm natürlich.
Kant ein ganzer Meter. Viel Kant studiert. Nicht immer kapiert.
Kein Beinbruch, findet Schmid. Am großen Aufklärer seien viele gescheitert. Nicht alle gäben es zu.
Kant schreibt kompliziert. Trotzdem bin auch ich der Meinung, außerordentlich wichtig und vollkommen unverzichtbar. Für mich allerdings am unverzichtbarsten die Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Da handelt er von Dingen wie man Freunde gewinnt, wie man eine Tischgesellschaft ausrichtet, welche Bedeutung die Sinnlichkeit hat, alles was für orthodoxe Kantianer eine No-Go-Area ist.
Behutsam zieht er ein ledergebundenes Buch mit dünnen, leicht stockfleckigen Seiten aus dem Regal.
Oh, das sieht sehr alt aus.
Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, abgefasst von Immanuel Kant. Und da ist die Jahreszahl 1800.
Das Buch ist ein Geschenk seiner Frau, einer gelernten Antiquarin.
Wir haben immer sehr viel bis heute gemeinsam philosophiert. Und sie hat die Leidenschaft für die Philosophie und die Geschichte der Philosophie immer geteilt. Und weil sie selber Antiquarin war, hatte sie natürlich erst Zugang zu solchen wunderbaren Exemplaren. Sie hat mir nie verraten, was das gekostet hat.
Wir könnten jetzt noch viele weitere Philosophen aus dem Gebirge hervorlocken, Nietzsche zum Beispiel.
Und das ist mir so wichtig, dass ich mir beim eigenen Denken immer wieder frage, was würde Nietzsche dazu sagen?
Aber was ist eigentlich mit Belletristik? Ein paar literarische Titel liegen auf dem hölzernen Tisch.
Auf dem ich, so wie ich 5 Minuten Zeit habe, zu einem der Bücher greife und ein Stück darin lese.
Ein Berlin-Roman, ein Shakespeare-Stück.
Unsere Tochter, die Anglistik studiert, ist in Semesterferien hier. Sie liebt Shakespeare, also werden wir Shakespeare lesen.
Fiktionale Literatur steht nicht im Zentrum von Schmids Interesse.
In meinem persönlichen Leben spielt sie keine sehr große Rolle, von einigen rühmenswerten Ausnahmen abgesehen, die dann eben hier stehen. Aber hier in dem Bereich, in dem sich meine Frau zurückgezogen hat.
Er deutet auf eine Zimmertür.
Der steht voll mit Belletristik. Meine Frau liebt Belletristik.
Ein weiteres Büchergebirge im Nebenraum also. Das wir heute allerdings nicht mehr erklimmen. Obwohl man da auch als Philosoph einiges lernen könnte, findet Wilhelm Schmid.
Ich habe es immer mit Sokrates gehalten. Das Erste für einen Philosophen ist, die Wahrheit zu sagen. Das Zweite ist, die Wahrheit schön zu sagen.
Wilhelm Schmid vor seinem Bücherregal. Christian Möller hat den Philosophen besucht zu Hause. Demnächst erscheint auch ein neues Buch von Wilhelm Schmid. Es handelt von der Kraft der Berührung. Immer freitags freuen wir uns hier in der Lesart auf literarische Empfehlungen von Buchhändlerinnen und Buchhändlern. Und heute sind wir verbunden mit einem schon treuen Freund, kann man sagen, mit Mike Altwicker nämlich. In Wiel in Nordrhein-Westfalen leitet er die Buchhandlung Hansen und Kröger. Er ist am Telefon. Guten Tag, Herr Altwicker.
Hallo.
3 Titel legen Sie uns wie immer ans Herz. Als erstes einen schmalen Band. Wie wäre es, gebildet zu sein? So der Titel, geschrieben vom sehr prominenten Schweizer Schriftsteller und Philosophen Peter Biri. Herr Altwicker, wie antwortet denn Peter Biri auf diese, seine Frage, wie wäre es, gebildet zu sein?
Ja, es gibt da mehrere Antworten. Also man muss ja sagen, wir reden in Deutschland immer über Bildungsmisere. Winterhoff hat ja auch gerade wieder was dazu veröffentlicht. Aber Peter Bieris Buch will gar nicht laut sein, sondern es ist ein ganz leises Buch. Und er sagt, die Schuld an der fehlenden Bildung, die trägt eigentlich das Abhandenkommen der Neugier. Peter Bieri, den kennen wir ja eher unter seinem Pseudonym Pascal Mercier, der sagt, Neugier, das ist ja eigentlich der unersättliche Wunsch, etwas zu erfahren, was es alles so in der Welt gibt. Vielleicht gibt er sogar ein ganz klein bisschen den Helikoptereltern Schuld an diesem Abhandenkommen der Neugier, weil sie den Forscherdrang ihrer Kinder aus Angst um sie nicht zulassen. Bieri bricht allerdings auch in diesem Essay eine Lanze für das Lesen, wobei ihm Lesen allein nicht reicht. Man darf nicht nur ein Bücherwurm sein, sondern man muss sich auch irgendwie durch das Gelesene verändern. Das lässt sich an einem ganz einfachen Beispiel vielleicht festmachen. Es nutzt nichts, Bücher über Toleranz und Nächstenliebe zu lesen. Man muss es auch verinnerlichen und dann irgendwie umsetzen. Ich fände es total gut, wenn dieses kleine, wirklich kleine Buch Pflichtlektüre an unseren Schulen würde.
Wie wäre es, gebildet zu sein? Von Peter Bieri erschien im Verlag Komplett Media. Wir wechseln das Genre und kommen zum Jugendbuchautor Tom Limes. Von ihm gibt es jetzt einen neuen Roman, der im Titel schon ein bisschen rüde klingt. Voll verkackt ist halb gewonnen. Was ist das denn für ein Buch?
Ja, der greift eigentlich unser erstes Buch nochmal auf. Es geht auch ein bisschen um Bildung, in dem Fall aber um die Abgehängten, die gesellschaftlich Abgehängten und in diesem speziellen Fall wieder um vier Außenseiter, vier kaputte Träume und eine allerletzte Chance, die die vier haben. Das sind Julian, Lisa, Tarik und Max und die haben es bisher nie geschafft. Die sind sozusagen die Rekordhalter im Sitzenbleiben und jetzt sind sie in so einem schulischen Auffangbecken für gescheiterte Existenzen gelandet und können noch einmal zeigen, woran es denn gelegen hat, dass sie bisher irgendwie nicht so richtig zurechtgekommen sind in der Schule. Und sie haben halt einen Plan, und zwar den Plan, ein schonungsloses Video zu drehen. Und genau dabei finden sie aber heraus, dass auch sie noch Träume haben. Und zwar Träume, für die es sich lohnt zu kämpfen. Und das machen sie dann auch. Und am Ende kommt etwas ganz Tolles dabei raus. Und Tom Limes, finde ich, der ist im Moment wirklich einer der besten Jugendbuchautoren, die wir in Deutschland haben. Und das finde ich großartig, vor allen Dingen, weil er Bücher schreibt für pubertierende Jungs, die ja von den meisten Verlagen ansonsten stiefkindmäßig behandelt werden. Dabei muss ich aber anmerken, dass auch die weiblichen jungen Leserinnen nicht zu kurz kommen. Die werden sich auch wiederfinden. Das liegt daran, dass er vielleicht so ganz nah dran ist an den Protagonisten, dass er ihnen eine unglaublich glaubwürdige Sprache gibt und dass seine Darstellungsweise sehr authentisch ist. Übrigens empfehle ich das Buch nicht nur Jugendlichen, sondern auch den Eltern. Das ist nämlich für alle einfach großartig.
Das Jugendbuch von Tom Limes, Voll verkackt ist halb gewonnen, wird vom Arena Verlag herausgebracht. Und zum dritten raten Sie, Mike Altwicker, uns zu dem Mädchen mit dem Poesiealbum. Ein schon mehrfach preisgekröntes Buch des niederländisch-britischen Literaturwissenschaftlers Bart van Ees. Wer ist denn dieses Mädchen und welche Geschichte erzählt der Autor?
Bart van Ees, der erbt irgendwann einen Karton von Fotos seiner Großeltern und aus denen ist scheinbar immer wieder eine einzelne Person herausgeschnitten worden, was ihn total verwundert, weil er überhaupt nicht von irgendeiner Person weiß, die zu dieser Familie gehört, die er nicht kennt. Und jetzt fängt er an mit einer Entdeckungsreise in seiner eigenen Familiengeschichte und er findet heraus, dass seine Großeltern, ganz einfache niederländische Arbeiter, 1942 ein ihnen völlig unbekanntes achtjähriges Mädchen bei sich aufnehmen, das einzig ein Poesiealbum und einen elterlichen Brief bei sich trägt. Und die bringen dann dieses Kind mehr schlecht und recht, dieses jüdische Kind, durch den Krieg und 1945 adoptieren sie sogar, da die restliche Familie des Kindes von den Nazis umgebracht wurde. Und dann bricht eines Tages von jetzt auf gleich der Kontakt zwischen diesem Mädchen und den Großeltern von Bart van Ees ab und beide Seiten werden diesen Kontakt auch nie wieder aufnehmen. Bart van Ees kannte diese Geschichte nicht, aber er lüftet mit diesem Buch dann das Geheimnis seiner Familie und, was wirklich sehr berührend ist, er lernt am Ende Lien de Jong kennen. Das ist das Mädchen mit dem Poesiealbum, die natürlich heute eine alte Dame ist und sie kann ihm wirklich am Ende alle offenen Fragen beantworten. Für mich ist dieses ja schon mehrfach ausgezeichnete Buch vielleicht das beeindruckendste, berührendste und wichtigste Sachbuch des Jahres.
Und im Dumont Verlag ist dieses Buch auf Deutsch jetzt veröffentlicht, Das Mädchen mit dem Poesiealbum von Bart van Ees. Alle weiteren bibliografischen Angaben dieses Titels, unter anderem mit Seitenzahlen, Übersetzern und Preisen, die stellen wir wieder für Sie auf unsere Leserseite im Netz www.deutschlandfunkkultur.de. Und wir sagen ein herzliches Dankeschön dem Mike Altwicker von der Buchhandlung Hansen und Kröger in Wiel. Schön, dass Sie wieder mitgemacht haben. Alles Gute Ihnen.
Danke, bis bald.